Segelreporter Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Bohnen. Präsentiert von unserem Podcastpartner Orca Navigation.
Einen schönen guten Abend am 25. März 2026. Wir sind zurück und mit einer neuen Folge Regatta Spezial. Michael Miku ist zurück aus Lorient. Hallo, bonjour.
Ich grüße euch, servus.
Jetzt wie bonjour.
Bonjour kann man auch noch dazu
sagen. Ich wollte gerade sagen, du sagst immer bonjour, wenn ich hallo sage. Und jetzt sage ich bonjour jetzt und du sagst servus.
Also bitte. Alles gut.
Und das Lachen bei mir links auf dem Screen. Hallo Podcasten.
Moin, hi.
Miku, komm, wir fangen gleich an. Du warst in Lorient. Erzähl mal, wie oft warst du in Hinterhöfen? Was hast du gehört?
Also die Hinterhöfe nehmen ab in Lorient. Es wird tatsächlich in La Baze so viel gebaut und so auch möglichst viel abgerissen. Das ist schon erstaunlich. Also es gibt gar nicht mehr so viele Hinterhöfe, in denen ich mich rumtreiben könnte.
Wo trefft ihr euch jetzt immer heimlich?
Bitte?
Wo trefft ihr euch dann immer heimlich mit den Präparateuren?
Ja, wir treffen uns eben nicht mehr heimlich. Das ist auch so was Schönes, Neues. Wir treffen uns tatsächlich einfach ganz normal in der Kneipe, beim Aperitif.
Ach, herrlich.
Ja, das ist halt so. Das ist halt sehr französisch und die Aperitifs gehen ja auch etwas länger. Die gehen ja nicht nur von 18 bis 19 Uhr, sondern sie gehen eben dann auch gerne mal in die 20 und 21 Uhr rein. Also so ähnlich wie die Podcasts hier. Also so.
Und zwischendurch schön
Crêpe. Offener.
Genau,
Crêpe Boris Herrmann essen.
Ne? Ja, kam mir gerade auch in den Sinn. Ich sehe ihn da schon mit dem Aperitif und dem Crêpe und mit Baguette und dem Hütchen. Ja. Naja, das schweift jetzt ab.
Ja, das schweift ab.
Ich schweife mal wieder zurück.
Sorry,
ich schweife. Wie ist die Stimmung in Lorient? Was ist da, sind da so die Themen gerade?
Also, ich meine, grundsätzlich gesehen ist die Stimmung wirklich durchweg positiv. Die haben auf der einen Seite ist Lorient wirklich ja nach wie vor und wird es auch noch lange Zeit bleiben, wirklich das Zentrum des Hochseesegelns, nicht nur des französischen Hochseesegelns, sondern überhaupt das Zentrum des Hochseesegelns. Und es ist immer eine sehr geschäftige Situation dort. Es ist immer viel los, wenn da die Saison die hört gar nicht richtig auf. Also die richtigen Profis, die gehen auch im Winter dann noch raus und trainieren. Aber jetzt so langsam mit dem etwas wärmeren Wetter vor Ort und so, sind sie wirklich wieder richtig ordentlich unterwegs. Du siehst jede Menge Figaro 3 beim Training. Du siehst jede Menge Minis mittlerweile. Die Minis-Trainingsgruppen haben angefangen. Das sind durchaus Gruppen von 10 bis 15 Booten, die dann da am Start sind. Ja, und der kleine America's Cupper ist unterwegs. Den sieht man am Horizont entlang fliegen, aber da kommen wir später noch drauf. Und es werden große Trimarane zum Wasser gelassen. Der Aktual wird zu Wasser gelassen. Das ist jetzt nicht das neueste Gerät im Ultim-Bereich, aber irgendwie, es ist trotzdem so spektakulär, wenn diese Dinger wirklich ins Wasser gelassen werden. Das ist einfach toll. Und zwar, die werden ja nicht an einem feststehenden Kran dort eingekrant, sondern da kommt dann so ein extra Kran auf so einem Riesenlaster und dann geht das so schnell auch, so cool ist das alles. Da sitzt jeder Handgriff, also ich finde es ganz erstaunlich. Und es ist immer wieder wirklich, ich hätte es fast erregend gesagt, aber es ist aufregend. Es ist ganz toll. Es ist wirklich toll.
Wollte ich gerade sagen, wenn zwischendurch jemand sitzt, der nichts ahnt und vorm Rechner und dann ploppt wieder von Michael ein Video auf. Guck mal hier, der Ultim wird hier gerade eingekrant. Also das sieht schon, und auch alles bei Sonne irgendwie, dann hast du ein Video geschickt irgendwie. Ne? Ich meine, okay, eigentlich ist es so nicht spektakulär, aber irgendwie kann man so fast so ein bisschen nachvollziehen, die Atmosphäre. Ne?
Wie viele von diesen Hobeln stehen denn eigentlich rum, von diesen Ultims? Wie viele gibt es da?
Na jetzt, mittlerweile sind es 4. Ne? Also der Aktual, Sodebo, das alte Bonk Populär und die ganz neue Baron de Rothschild, die Gitana.
Und jetzt kommt noch einer dazu, hat man gelesen. Ne? Bon Populär macht.
Naja, Bon Populär eben, die eben. Naja, jetzt kommt sie nicht dazu. Ne? Sie haben jetzt angekündigt, dass sie dieses große.
Ich meine Projekt ja, die Geburtsvorbereitung ist.
Genau. Also
ich glaube 2030, oder?
Bitte?
Ich glaube 2030 soll das Ding
ja, fertig. Genau. Ja, genau. Ja. Also 2030, überlegt mal, Leute, das ist noch. Ja, ja. Haben wir noch 4 Jahre, ne? Und ja, aber ich meine, das wird eine große Sache, ne? Also, was ich da so gehört habe, jetzt natürlich nicht in den Hinterhöfen, sondern in den Kneipen. Also, da sind sie alle scharf drauf, auch da irgendwie mit einzusteigen. Das bildet ja letztendlich auch so ein anderes Problem noch ab. Also, sie hoffen halt alle, dass Bon Populär wirklich ein großes, großes Team aufbaut und auch benötigt. Aus dem ganz simplen Grund, weil es halt sehr, sehr viele Präparateure und Techniker und Ingenieure im Bereich von La Bars gibt, die im Prinzip jetzt arbeitslos sind im Moment, weil es eben nicht mehr so viele Kampagnen gibt wie zuvor und wie noch vor der letzten Morning Globe. Und das, was da jetzt im Moment gebaut wird, kann man ja mehr oder weniger an einer Hand abzählen. Und also jetzt in Lorient gebaut wird. Ne? Und wenn man sich überlegt, dass in den 2 Jahren vor der letzten Monde Globe, also vor 3 Jahren, was da an Kampagnen in Lorient stattgefunden hat. Und die haben ja auch viele Leute angezogen dann. Ne? Und die ziehen dann teilweise mit ihren Familien dahin und so weiter und so fort. Und dann gab es keine Fortsetzung und jetzt sitzen sie da, ne? Also ich meine, wieder mein Liebling Thomas Rouillon als Beispiel aufgeführt. Natürlich muss man sich um einen Thomas Rouillon letztendlich keine Sorgen machen, aber es ist mittlerweile vollkommen klar, dass der Mann keinen Sponsor finden wird, beziehungsweise man muss in dem Zusammenhang auch sagen, eben sein Team auch keinen Sponsor finden wird. Und da sitzen halt über 20 Personen hinten dran, ne? Und das ist schon schwierig. Die arbeiten jetzt an dem neuen Boot. Ne? Die sind jetzt noch nach wie vor für das neue Boot angestellt. Aber wie gesagt, es wird nicht weitergehen mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit, also 99%.
Wie du meinst, fährt nicht Vendée Globe?
Er hat keinen Sponsor für dieses neue Boot.
Ja, aber das wäre ja neu. Das haben wir bis jetzt noch nicht vermeldet.
Doch, das war bislang. War ja immer.
Nee. War offen. Das war offen. Naja, wir haben nicht vermeldet, dass er nicht fährt, wenn Michael sagt, er fährt nicht.
Also Moment, er hat keinen Sponsor. Ne? Und dann zieht es ja nach sich, dass er eben die Vendée Globe nicht fahren kann jetzt, die nächste. Ne?
Kann ja noch einer kommen.
Aber das kann ja noch einer kommen, also oder? Wenn das Schiff fertig ist.
Ja und nein. Also ich hab mit Leuten gesprochen, die wirklich in seinem Team arbeiten und die ihm relativ nahe stehen. Und die sagen alle übereinstimmend, also wir lieben unseren Boss und das ist alles super und mit ihm. Aber das Problem ist einfach, es gab noch nicht mal die Möglichkeit eines Sponsorships. Und das ist schon ein hartes Wort für jemanden, der mal als Favorit der letzten Vendée Globe aufgestellt war. Dass so einer dann nichts mehr findet, bitte?
Was meinst du mit Piste?
Naja, also das ist das französische Wort für. Ja. Er findet keinen.
Er
hat nichts gefunden.
Ja, das wäre also wirklich traurig, aber okay.
Ich habe vor kurzem gedacht, als die Meldung kam, Frank Camar oder Camas, wie spricht man ihn? Camas. Ist er auch raus? Der hat ja auch keinen gefunden, wo ich doch gedacht habe, so, ja, ist jetzt nicht überraschend, finde ich. Aber so, ich glaube, so. Vor der letzten hätte der wahrscheinlich viel bessere Chancen gehabt, weil so der war ja jetzt auch bei dem The Ocean Race dabei und sowas. Und da denke ich so, ja, das wahrscheinlich ist der Zug jetzt abgefahren, wenn du jetzt neu rein willst. Wenn du selbst als vorheriger Mitfavorit nicht mal mit kannst und niemand findest, ja klar. Wir sind gespannt, aber es gibt ja Umbauten, habe ich gesehen.
Wobei, warte mal, Michael hat das eben so ein bisschen am Rande. Er muss, glaube ich, noch mal erzählen, was mit Bon Populär ist. Das haben wir noch gar nicht.
Bon Populär wird, das kannst du auch ganz gut erzählen. Du hast ja einen wunderbaren Artikel darüber geschrieben. Es geht im Endeffekt darum, dass ein neuer Ultim-Trimaran jetzt angesagt ist. Und dieser Ultim-Trimaran, der soll also sozusagen das Nonplusultra werden. Ich muss allerdings dazu sagen, das sagt jeder von seinem Neubau. Aber ich glaube wirklich jetzt mit dieser Entwicklungszeit, die sie sich noch gegeben haben, haben sich eine Entwicklungszeit von 2 Jahren gegeben. Ne? Und sie bauen dann noch mal 1 Jahr. Und das ist schon, das finde ich schon, echt eine lange Zeit. Und ich glaube, in der Zeit wird auch noch viele Sachen Volltechnik passieren und so. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich einen Schritt noch mal wieder voraus wird. Aber in der Zwischenzeit segelt natürlich Baron de Rothschild, Gitana, allen anderen auf und davon.
Aber Bob, wir haben sich dann bei der Vendée komplett rausgezogen, ne?
Bitte, nochmal?
Die waren doch auch Vendée.
Die Bon Populaire macht ja mit Louis Berhard. Der baut ja das Schwesterschiff von Boris Herrmann und eben von Rouillon. Ne? Und ich lese übrigens gerade Bon Pop, der soll nicht 2030, sondern 2029 vom Stapel laufen. Aber wir hatten ja beim letzten Mal viel über Gitana 18 geredet, ist ja auch das ja da schon rumfährt in Lorient. Ne? Also die haben doch die ersten Testfahrten jetzt schon gemacht mit diesem revolutionären Boot, das wahrscheinlich alle anderen bestehenden Ultims da in den Schatten stellt. Und da haben wir schon gesagt, wenn sich jemand erinnert bei den letzten Podcasts, dass möglicherweise diese ganze Szene dadurch auch kaputt geht, weil die anderen einfach zum alten Eisen gehören. Aber daraufhin hat eben jetzt, und das war, fand ich schon jetzt überraschend, Bon Populaire eben gesagt, nö, die haben ja einen schnellen, also einen der aktuellen Generation, aber davon erwarten sie eben, dass der aktuelle Ultim eben langsamer natürlich sein wird, als der, den gerade Gitana oder Rothschild baut oder gebaut hat. Und deshalb gehen sie selbst nochmal in die Vollen. Und das ist natürlich, wenn die jetzt nun wieder 2029 vom Stapel laufen, dann ist auch Gitana wieder alt. Also es ist, immerhin geht es weiter und es ist schon krass, wie sehr Bon Populaire da überhaupt in diesem Segelsport drin ist. Und wir erinnern uns, das ist diese Firma, die wirklich krasse Probleme hatte und nachdem sie Clarisse Krämer da mehr oder weniger rausgeworfen hat, als sie schwanger war, also ein bisschen schwierige, also das war jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt, aber doch sehr schwierige PR da auch bekommen hat, ne?
Ich meine, man muss wirklich dazu sagen, das ist auch vor allem auch nochmal spannend, dass Bon Populaire jetzt in diesen Zeiten diesen Neubau ankündigt. Da sieht man so ein bisschen daran, wenn es anderen schlecht geht, Banken geht es immer gut. Und es ist ja die französische Volksbank und ich meine, dass die jetzt so ein Projekt da raushauen, immerhin haben sie haben ja auch einen neuen Immoka und da geht es ja richtig ab. Also ich meine, da wird richtig Geld investiert und
ja, Budget.
Die sind beim FFV, also bei einem französischen Dachverband, sind die auch Hauptsponsor.
Klar, bei Olympiamannschaft. Also
die ganze Olympiageschichte, das ist alles noch in ihrer finanziellen Regie. Und das, also, das ist schon echt erstaunlich. Aber wie gesagt, schlechte Zeiten, Banken geht's gut.
Ich habe gelesen, dass, dass ein Projekt, so ein Ultim, so bis zu 30 Millionen Baukosten sind, kann das sein? 15 bis zwischen.
Habe ich
also auch. Das ist schon mal mehr als eine ganze Vendée-Kampagne inklusive Boot kostet.
Also
und bei Gitana habe ich Gitana soll so 15 bis 20 Millionen gekostet haben und die komplette Kampagne liegt so bis 50 Millionen, schätzt man, über mehrere Jahre. Da siehst du auch, wo das Geld hingeht. Ne?
Aber die machen natürlich auch jetzt, wenn man denkt, Bon Populaire war ja auch einer der Hauptsponsoren von Olympia in Paris. Ne? Und die haben dann das auch genutzt, diese Plattform Ultim, die sind ja mit der olympischen Flamme auf dem Trimaran ja da auch in die Überseegebiete gesegelt, wo ja auch dann gesurft wurde. Ich weiß nicht, was wurde denn da noch gemacht? Aber das war ja nun weit verbreitet.
Aber bis Tahiti sind sie nicht gesegelt, oder? Bis Tahiti gesegelt?
Ja.
Die sind ja nur über den Atlantik, oder?
Nee, sind da kreuz und quer und haben dann auch Locals da mitgenommen, die daher und irgend so ein auch Leichtathleten und das waren ja richtige Promis, also sie sind lange da unterwegs, haben auch lange darüber berichtet und diese ganze Geschichte, die wurde auch gut verbreitet. War, ich fand auch eine sympathische Geschichte, weil da wie gesagt so ein paar Sportler mit drauf waren und dann auch ein gutes Beispiel dafür, wie diese Plattform, es ist eben nicht nur irgendwelche irren Segler, die um die Welt rasen, sondern das ist für die eben auch eine Präsentationsplattform, die auch in anderer Weise dann benutzt wird, so ein Trimaran halt. Ne?
Ja. Ist dann Bonk populär der größte Sponsor in den Segeln? Vermutlich, ne?
Also im Segelsportbereich, im französischen Segelsport in jedem Fall.
Irgendwas brummt, schon. Carsten, bei dir brummt irgendwas.
Echt? Ich vielleicht? Ich war das, glaube ich.
Wir haben übrigens, liebe Hörer, wir haben manchmal, habe ich beim Schneiden gesehen, dass wir komische Geräusche im Hintergrund, das wollte ich mal zwischendurch anmerken, haben. Und letztes Mal war eine Frau im Hintergrund zu hören. Das ist, weil unsere Podcast-Plattform gerade ganz viele Versuche mit Beta-Versionen und sowas macht. Ja, da waren andere Leute drin. Also,
ach, krass.
Und dann hast du so komische... Und ich kriege das nicht raus, wenn das in deiner Sprache liegt. Ich habe es versucht, aber es geht nicht. Also wie jetzt gerade war auch wieder so ein Brummen, aber das kam von dir. Nee, okay. Ich frage, weil ich meine, das ist ja Wahnsinn, was die da reinbuttern. Ne? Aber andererseits muss man sagen, gut.
Gut für den Segelsport.
Gemein. Ja, aber weißt du, ist auch gemein, wenn du siehst so, da weißt du auch, wo die Überziehungszinsen von Thomas Royons Desbocadit hingehen. Die gehen direkt ins nächste Boot.
Ist jetzt gemein gesagt. Ja, stimmt. Ne?
Klar. Ja, so Banken, ich finde immer deshalb, die Banken haben Geld raushauen, da denkt man immer so, ist irgendwie, aber gut, sagen wir froh, dass die das machen, dann haben wir immer was zu reden und zu gucken.
Man muss ja im Endeffekt, muss man das ja auch nur vergleichen, man alle Firmen haben ja ein Budget, die müssen ja auch irgendwie Außendarstellungen betreiben und es ist dann nur die Frage, wie sie es machen und dann ist natürlich in Frankreich eher mal der Fall, dass sie in den Segelsport gehen und was ja generell sympathisch ist, die könnten ja auch, weiß ich nicht, in die Formel 1 gehen oder irgendwas, was man machen kann, da gibt es ja immer zig Möglichkeiten in Fußball oder so und ich glaube dafür, ja... Okay, das weiß ich nicht, ob das nachhaltig genug
ist. Aber trotzdem krass finde ich, dass die so ultim, ich meine, so eine große Aufmerksamkeit, oder korrigiert mich, wie eine Vendée Globe hat das ja weltweit vermutlich nicht, aber jetzt immer wieder in diesem Frankreich-Kosmos, weil das kostet, muss man sagen, das kostet immer mal alles so, kann man, wenn man das so überschlägt, kostet so eine Kampagne immer dreimal so viel wie eine Kampagne für die Vendée Globe.
Wundert mich auch.
Ja, kannst du durchaus sagen, ja.
Ja, ist ungefähr so, wenn man das so gegenrechnet.
Ja.
Und man sagt so, und wenn man jetzt als Werbefachmann würde man sagen, da kriegst du von der Vendée viel mehr zurück, aber gut, die werden ja einen Plan haben.
Besonders wo die, aber ich glaube, da geht es ja eher auch nochmal darum, um absolute technischen Fortschritt, geht ja nicht nur einfach um eine Regatta zu gewinnen, weil wissen wir auch, Vendée Globe, das ist ja. Sind ja nicht die schnellsten Boote, aber das sind ja absolut die schnellsten und kriegst du im Grunde auch noch mal ein bisschen was entwickelt. Ja.
Ja, klar, aber frag mal auf der Straße draußen irgendwie, in der Eisdiele kennen Sie Boris Herrmann und Imokos, sagen wahrscheinlich viele ja. Also gut, jetzt hier in Kiel kennt eh jeder Ultims auch, aber wenn du irgendwo fragst und wenn du sagst, kennst du einen Ultim Gitan? Nö, haben wir nie gehört. Rothschild kenne ich den Wein.
Ja, hier nicht. Weil es auch kein deutsches Projekt gibt. Aber in Frankreich kann es anders sein. Ich meine,
das wird
Michael eher wissen. Also dann, ich meine, klar.
Ja, klar. Schon krass. Sag mal, Miku, wo wir ja in dieser Szene sind, gibt es ja auch die dunklen Seiten der Macht.
Ja.
Gerade das Thema ist ja ein heikles Thema. Ich muss vorwegnehmen, wir machen hier keine Wertung oder Vorverurteilung. Es ist noch niemand verurteilt worden. Aber das Thema ist natürlich, brennt natürlich heiß seit Jahren schon und jetzt kommt es zum. Es gab ja schon einen Prozess dann, ne?
Nein, es gab keinen Prozess. Jetzt wird es am 30., also am Montag, beginnt der Prozess gegen Kevin Escoffier in Lorient, auf dem Gerichts in Lorient und vier Frauen haben ihn angezeigt. Innerhalb des letzten Jahres hat die Polizei von Lorient hat tatsächlich jede Menge Zeugen, Aussagen aufgenommen und wie gesagt, diese vier Frauen, die ihn angezeigt haben, die werden natürlich auch im Prozess dann aussagen und beim Prozess dabei sein. Aber es hat sehr, sehr viele Aussagen auch gegeben. Offensichtlich, das wird jetzt so hinter vorgehaltener Hand gesagt, ist dieses Dossier 450 Seiten stark, das jetzt letztendlich sich mit den Anschuldigungen gegen Kevin Escoffier beschäftigt. Nur, ja, also eine offizielle Aussage gibt es dazu nicht, logischerweise. Das kann ja unser Justizsystem nicht so bringen im Vorfeld. Nur es ist zum Beispiel auch noch gar nicht klar, ob es ein Mann oder eine Frau sein wird, die über ihn richten wird. Aber letztendlich ist es also tatsächlich so, dass das schon ein ganz gewichtiges Thema ist im Moment in Lorient. Und es geht ja auch so weit, habe ich auch schon drüber geschrieben, bei Offsegelreporter, es geht so weit, dass es also auch tatsächlich schon Banderolen gibt. Ich muss aber dazu sagen, die sind also wirklich sehr, sehr diskret angebracht. Am Skipperhaus, am Maison des Skippers, am Nagelneuen und entlang der Mauern, der Bunkermauern, der noch verbliebenen Bunkermauern. Da sind dann so Parolen wie zum Beispiel: alle wissen Bescheid, aber keiner traut sich, was zu sagen und so weiter und so fort. Also ja, es ist eindeutig, sind es Parolen von dieser Gruppe, die sagen auch, dass es von ihnen ist. Also die geben das gerne offen und ehrlich zu. Im Gegensatz dazu hat ja die französische Presse hat zunächst einmal geschrieben gehabt, dass das noch keiner sich dazu bekannt hat. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, dass die sich mittlerweile bekannt haben. Und das ist diese Gruppe, über die wir auch schon vor 3 Jahren geschrieben haben, die einen offenen Brief veröffentlicht hat, in dem letztendlich also gefordert wurde, dass die Omerta rund um die männlichen Aggressionen im Segelsport jetzt endlich aufgelöst werden soll und dass tatsächlich die Leute jetzt einfach bezeugen sollen, was wirklich auf diesen Segelbooten los ist. Also es geht immer nur um verbale Aggression, aber bis hin dann eben auch zu Aggressionen, wie wegen der jetzt Kevin Escoffier unter anderem angeklagt ist. Das war dieser Vorfall in Rhode Island 2023, ein Etappenort des Ocean Race. Und da hat er tatsächlich dann auch die Pressereferentin aus seinem Team begrapscht, kann man wirklich so sagen. Und
also das wird ihm vorgeworfen.
Das wird ihm vorgeworfen, ja, ja. Genau. Das wird ihm vorgeworfen. Und
wir müssen aufpassen, dass du
nicht. Ja, nee, du hast vollkommen recht. Ja. Vollkommen recht. Ja, ja. Also es wird ihm vorgeworfen, dass er sie also unsittlich berührt hat und auch aggressiv, verbal aggressiv zu ihr gewesen ist. Und sie hat also letztendlich Anzeige erstattet und ist wohl dann auch diejenige Person in dem Prozess, die jetzt, sagen wir mal, als die wichtigste Zeugin da vernommen wird. Aber wie gesagt, es gab viele andere Zeugenaussagen und wenn man sich dann so ein bisschen umhört, also es waren wirklich also aus der Szene erstaunlich viele, die von der Polizei dann tatsächlich zur Zeugenaussage aufgerufen wurden.
Wie, wenn du in den Kneipen sitzt und nach dem 4. Crêpe Borussia Mann und dem 8. Aperitif, sprecht ihr über dieses Thema auch? Du musst jetzt nicht sagen, was da gesagt wird, aber sprecht ihr darüber auch? Und hast du manchmal den Eindruck, die Leute wissen was, trauen sie aber nicht darüber zu sprechen? Weil es ist ja auch, wenn man darüber spricht, da kommt ja auch gleich so eine, das ist jetzt bei dem, da will ich eigentlich gar nicht drauf anstimmen, bei dem, ich nenne den Namen nicht, bei dem anderen Fall gerade in Deutschland so, dass da ein Anwalt sofort einschreitet und dich verklagt. Aber ist das ein Thema in den?
Ja, natürlich. Ja. Das ist ein echtes Thema. Aber natürlich immer bitte nicht drüber schreiben. Mittlerweile haben sie es alle geschnallt, dass ich journalistisch tätig bin. Und also das ist natürlich vollkommen klar. Mir wird viel, viel zugetragen. Aber immer hinter vorgehaltener Hand und immer nach dem Motto, komm, wir warten ab, bis tatsächlich der Prozess dann beendet ist und bis ein Urteil gefällt wurde im Endeffekt.
Aber
es gibt tatsächlich sehr, sehr viele, muss man ja auch wirklich dazu sagen, die am Anfang sehr, sehr laut gerufen haben und die sich aber letztendlich nicht getraut haben, Anzeige zu erstatten. Und genau das ist ein Problem, was es halt nicht nur in Frankreich immer wieder aufs Neue gibt. Ich verweise nochmal auf über 50.000 anhängige Fälle in Frankreich, die mit sexuellen Übergriffen zu tun haben. Also die noch auf Halde sozusagen sind, wo Anzeigen erstattet wurden, aber die noch nicht in einem Prozess behandelt wurden. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass diese 3 Jahre angesichts dieser Zahl, die das jetzt schon dauert, zwischen dem Vorfall in Rhode Island und dem Prozesstag am kommenden Montag, die sind relativ kurz. Ich sage das, weil das bei uns es wurde ja letztendlich auch, werden ja immer wieder Kommentare auch zu unseren Artikeln dann zu dem Thema auch genannt. Und da ist unter anderem auch ein Kommentar dabei, der halt eben sagt, ja, warum wird das so lange verschleppt? Es wird nicht verschleppt. Es ist einfach, die haben diese Kapazitäten nicht. Die haben nicht die richtige Manpower. Und in Deutschland ist es ähnlich. Ich habe einen Vergleich machen lassen. Das sind ähnliche Zahlen.
Ist nicht nur da so, ist nicht nur in den Fällen.
Nein.
In allen anderen Kriminalitätsfällen auch so. Miko, du sollst nur, Carsten, ganz kurz, dann kannst du. Ich habe nämlich noch eine fiese journalistische Frage. Bei den ganzen Eindrücken, die du so und was du so hinter den, wo du nicht drüber sprichst, was du so hörst und so, du hast ja, wir sprechen da auch mal, wie sagt man, unter 3 darüber ab und zu. Und dann hört man ja auch Sachen, die du wieder gehört hast. Das ist alles nicht verifiziert, aber also du hörst ja auch Sachen und wo du nicht drüber schreibst. Sag nur ja oder nein. Hast du schon eine Meinung im Kopf, eine ganz klare?
Für mich persönlich?
Ja.
Ja.
Okay, gut. Das
muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich eine Meinung im Kopf, aber meine Artikel, die ich für Segelreporter schreibe, werden ja immer vom Chefredakteur gegengelesen. Und der achtet ganz speziell darauf, dass ich nicht irgendwelche persönlichen Hexenjagden, hat man mir neulich vorgeworfen, damit
ja, das ist, also im Moment, man muss dazu sagen, wenn wir jetzt bei dem Thema sind gerade, Carsten scharrt schon mit den Hufen, aber wir sind gerade warm hier. Wenn man über so ein Thema schreibt, natürlich niemand auf der Welt, ja, selbst ein, also geht da nicht mit einer Meinung rein, wenn er da Informationen hat oder sowas. Du hast natürlich immer eine persönliche Meinung und frag dich, du schreibst ja nicht auf. Ich finde, und das ist mir an dem Fall total aufgefallen, oder gerade bei diesen Themen, dass da ja auch Kritik kam. Du hast ja einfach nur darüber berichtet, dass es Proteste gibt und dass es einen Prozessauftrag gibt, was ja völlig wertfrei ist, dass das dann unten als Hexenjagd irgendwie kritisiert wird. Das ist ja völlig drüber. Aber das kommt natürlich auch daher, weil es gab ja auch mal Stimmen, auch öffentlich, und da haben Leute jemand drüber geschrieben, der vor längerer Zeit schon so in die Bresche gesprungen ist, ohne was zu wissen, ohne, also als ob er das Größte hinter, ich sage jetzt nicht, wer es war, werden sich viele denken können, aber wirklich den als Journalist von seiner Schuld komplett freigesprochen hat. Aufgrund einer juristischen Vorgang, den da gab, der aber mit diesem Vorfall direkt gar nichts zu tun hatte, der da keine Schuldfrage gestellt. Das fand ich, und sowas macht natürlich, und das ist natürlich auch immer das, gerade bei diesem Thema, diese MeToo-Themen, ist es oft so, dass da so in die Bresche gesprungen wird und man sich fragt, warum? Also lass es doch irgendwie, das wird doch vor Gericht verhandelt und da müssen wir uns, das haben wir uns alle ausgesucht oder auch nicht, aber wir können froh sein, in einer Welt zu leben, wo Gerichte entscheiden und hinterher gibt es ein Urteil und das hat man dann auch zu akzeptieren. Und wenn es nicht richtig war, kann man so anfechten. Also es ist ja so, ich finde nur, dir dann vorzuwerfen, dass du den verurteilst, das finde ich völlig, also muss ich sagen, so, bevor ich das kommentiere, nur weil ich vielleicht nicht wahrhaben will, dass Kevin Escoffier da angeschuldigt wird. Und man sagt, ich habe auch irgendwo gelesen, dass sowas machen Segler nicht. Das ist zum Beispiel auch totaler Bullshit. Ich meine, Segler, ja, also ich meine, jetzt ist es ein anderer Fall, aber man glaubt doch nicht, dass Segler auf dem Boot sich untereinander umbringen oder alle den anderen. Das ist ja auch nun gerade erst passiert, Deutsche. Also natürlich machen Segler das Gleiche, was andere Menschen auch machen. Das ist völliger Quatsch, nur weil man selber segelt. Und das ist natürlich dann, ja, so und so weiß man, wie eine Umerta entsteht. So, Carsten, das habe ich die ganze Zeit, jetzt kannst du sagen, jetzt bin ich für immer ruhig.
Ja, nee, hast du ja recht. Das fand ich ja jetzt auch sehr spannend. Was mich interessiert, ist nochmal, Michael erzählte, dass das gerade so, glaubt denn die Szene da unabhängig von dem Fall Escoffier, dass das ein generelles Problem ist? Weil ich meine, wir sehen ja jetzt immer öfter, und das ist ja auch eine tolle Entwicklung, dass Frauen mit in den Segelsport kommen. Und natürlich ist es aber auch ein anderes Umfeld, wenn das war ja nun auch, okay, es war nicht an Bord, das war ja nun an Land, aber Frauen segeln ja nun mit beim Ocean Race, bei vielen, ja auch SailGP, immer mehr sind ja Frauen nun dabei, aber das hörte sich jetzt eben so an, als ob unabhängig vom Fall Escoffier, dass in Frankreich generell befürchtet wird, dass es solche Fälle in dem Umfeld gibt, wenn das so wäre. Also ich finde ja tatsächlich an dem Fall auch sehr, sehr erstaunlich, und darüber hast du ja am Anfang, und da haben wir am Anfang auch drüber berichtet, über diese, du nanntest es eben Omerta, dass eben andere sich auch gar nicht dazu äußern. Und das, was ja von den Imoca-Skippern selbst, von diesem Fall, also dass sie da eben, du hast eben, Stefan, auch drüber gesprochen, natürlich ist das fast am gleichen Tag, ist dieser Fall Ulmen hier in Deutschland zur Sprache gekommen. Das ist nicht weit davon weg. Also auch wer redet jetzt eigentlich darüber, wer nicht? Weil es geht um sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Genau.
Es ist nicht auszuhalten, wer sich dazu äußert. Ich möchte mich dazu nicht äußern.
Nee, dann muss man sich auch nicht so äußern. Aber es ist ja natürlich ein Thema. Und wenn das jetzt im Segelsport ist, natürlich nochmal das eine, da ging es um virtuelle Carsten, Gewalt. Im Carsten, Segelsport ist es ja allgemein.
Darf ich dich was fragen? Glaubst du, dass der Anteil an Fällen pro Frau, also auf, ne, wenn man das so umrechnet, dass der beim Segeln geringer sein wird als woanders? Also glaubst du das?
Nein, das will ich ja gar nicht. Ich glaube, ich sage ja nur, guck mal, die segeln jetzt, sagen wir mal, beim Ocean Race zu fünft um die Welt. Und du bist als einzige Frau dabei. Wir hatten ja auch schon beim Ocean Race Fälle, wenn ihr euch erinnert an den, es ging ja um das australische Team, da ging es ja nachher dann noch drum, okay, da hat sich im Video irgendwie, blöd geäußert, was ein Witz sein sollte, und haben nachher alle gesagt, nee, die Frau hat sich da sicherlich sehr unwohl gefühlt an Bord. Das ist ja jetzt kein Thema, das irgendwie neu ist. Und dann wurde es natürlich diskutiert. Ich glaube, musste dann auch irgendwie was sich dazu äußern in dem Fall, und hat das auch zurückgezogen, hat gesagt, okay, war ein Fehler. Aber und die Frau hat nachher dann aber auch gesagt, ich glaube, die Holländerin war das, hat gesagt, okay, ich habe das gar nicht so empfunden. Jedenfalls soll heißen, das ist ja durchaus ein Thema, und du bist natürlich auf einem Boot, wenn du wochenlang oder tagelang zusammengepfercht bist, ist es ja nochmal ein anderes Thema. Und deshalb würde mich interessieren, wie das in der französischen Szene da gesehen wird. Ist das jetzt ein Thema auf so Booten? Weil das ist ja schon, ich meine, da segelt man ja als Kumpels, beste Freunde miteinander, und das ist ja jetzt
das auch beim
Escoffier-Fall nicht passiert.
Also ich kann euch das ganz klar beantworten. Es geht nicht darum, ums Segeln als solches, sondern es ist immer alles, was jetzt da beispielsweise Szene, bei Escoffier behandelt wird, ist im Umfeld, ist in der Szene passiert. Genau wie dieser eine Fall, der das fast zum Überlaufen brachte, eben da in Rhode Island, war ja auch im Umfeld, im direkten Umfeld einer Regatta. Eben. Und es ist tatsächlich so, dass es sind halt eben mehrere an Bord. Und ich meine, da fallen ja jetzt dann nicht vier Männer über eine Frau her. Das ist ja völliger Quatsch. Ja, es geht definitiv darum, dass halt so ein, auf den, die französischen Frauen, die Seglerinnen, reden immer davon, was auf unseren Stegen los ist.
Ja.
Les Pontons, sur les Pontons. Und da geht's halt, es ist halt sehr macho-orientiert. Noch nach wie vor, immer noch.
Ja, aber kommen ja gleichzeitig.
Es bessert sich, muss man wirklich dazu sagen. Es bessert sich. Diese drei Jahre haben wirklich einen, ja, wie soll ich sagen, ja, haben die Frauen tatsächlich ins positive Licht gerückt. Und die Frauen haben auch tatsächlich es geschafft, sich zu äußern zu diesen ganzen Themen, die sie seit vielen Jahren schon beschäftigen. Da sind ja Frauen dabei, die letztendlich keine Anzeige erstattet haben, die aber sich zu Beginn der Affäre zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, ja, ich habe einen noch viel schlimmeren Fall beispielsweise erlebt vor 10 Jahren.
Ah, okay.
Ja, und
genau.
Es geht darum, dass sich die Szene jetzt relativ rasch ändern muss, der Umgang untereinander. Und es geht nicht um Segeln. Das ist in den seltensten Fällen. Es geht nicht um Segeln, es geht um außenrum.
Guck aber mal das Team Malizia an, wie viele Frauen da sind. Weißt du, die segeln ja alle nicht, aber als sie hier in Kiel waren, da ist ja das ganze Zelt voller junger Frauen, die. Die eine macht Social Media, die andere macht Presse, dann die andere ist Teammanagerin.
Und richtig.
Es kommen ja in diesen Teams auch immer mehr Frauen hoch. Ja, klar, ich glaube auch nicht, dass das auf dem Boot irgendwie sagt, nach 5 Tagen so jetzt. Das glaube ich, das ist für mich unvorstellbar. Ja,
umso mehr. Das wäre jetzt, wie gesagt, das hörte sich am Anfang so an, dass das die da mit dem Prozess, aber das halte ich auch für relativ abwegig. Aber natürlich wäre sowas ja jetzt auch, so ein Prozess wäre ja auch umso mehr noch ein Schutz, falls der denn überhaupt benötigt würde, dass man da wirklich auch anders vielleicht aufpasst. Aber ja, also ehrlich gesagt, ich bin auch schon mit Frauen gesegelt und gerade wenn man das uns, wir sprechen über einen Wettkampfbereich, natürlich nicht diese Offshore-Geschichten, aber man nimmt sie dann also da ist es so schnell, wie so ein Team zusammenwächst und da geht es um Leistungen hin und da gibt es gute und schlechte Männer. Also das ist dann, das könnte ich mir in dem Moment überhaupt nicht vorstellen, dass das ein Thema war. Deshalb hat es mich jetzt überrascht, weil sich das am Anfang jetzt eben so anhört. Aber natürlich, an Land, da ist, glaube ich, die ganz normale Geschichte, auch wenn du sagst, jetzt die Malizia gibt es viele Frauen, klar, das ist ein gutes Zeichen, aber es geht im Endeffekt wahrscheinlich dann nachher um Abhängigkeiten, wie das in der normalen Berufswelt auch ist. Und dass, wenn Männer irgendwie vorgesetzt sind, dass sie sich dann mal irgendwie einen Scheiß ausdenken oder ne, und das irgendwie auch nutzen. Aber es gibt ja auch positive Geschichten.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil vor allen Dingen, weil wir als 3 Männer über dieses Thema sprechen, ist auch immer schwierig.
Ja.
So.
Naja, wir sind ja auch.
Aber gut, ich glaube, wir sind da nicht irgendwie. Also, aber ich habe mich furchtbar über manchen Kommentar aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde, da muss man nochmal drüber nachdenken, was man da so schreibt, ob man also weder vor Vorurteilen noch vor Freisprechen und sowas und Leute, die drüber schreiben, irgendwie als Hexenjagd zu betiteln, das finde ich schon reichlich drüber. Und aber wenn es dann so kommt, dass irgendwie ein Urteil gesprochen ist und es würde für schlecht ausgehen, dann melden sich die Leute dann auch nicht mehr und sagen, tut mir leid, habe ich falsch geschrieben. Lass uns mal, jetzt mache ich so einen richtigen Männerfehler. Lass uns mal über den sprechen, der jetzt ohne Frau oder Monique unter das Huhn unterwegs ist.
Aber warte mal.
Wir wollten das Thema wechseln, ja oder nicht?
Ja, ich wollte dich ja auch, aber ich finde sehr gut.
Du hast ein anderes Thema.
Ja, sehr gut, passt doch jetzt eigentlich beim Thema Frau.
Sag jetzt nichts Falsches.
Frau Grassi dazu. Wieso? Was wäre denn falsch gewesen?
Achso, das war ja super jetzt.
Achso.
Genau. Aber ja, Amelie Grassi ist ein super, super Thema. Eben.
Das passt
ja auch. Ja, erzähl mal. Die macht ja auch jetzt irgendwie einen steilen Weg nach oben. Oder was heißt nach oben? Aber einen krassen Weg, finde ich.
Ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen irritiert, weil ich jetzt, glaube ich, seit 2 oder 3 Tagen an Frauengeschichten schreibe. Das eine war ja auch Francesca Klapcic, die ja auch jetzt das Malizia, den Malizia Imuka übernommen hat. Und naja, was sie da alles rumbastelt. Und die zweite große Geschichte habe ich jetzt heute und gestern dran geschrieben, weil ich mega spannend fand, diese Entwicklung, dass eben klar, ist America's Cup. Franzosen haben ihr Team vorgestellt und so quasi so eine Nebengeschichte war, dass sie eben eine Seglerin mit ins Team genommen haben, Amelie Grassi, über die wir auch schon öfter gesprochen haben, die eigentlich so scheinbar gar nicht in den America's Cup passt, weil ihr Ziel ist eigentlich Vendée Globe, auch 2028. Und wir haben über sie berichtet relativ oft, weil sie die Schlüsselfigur war beim Sea Ocean Race Europe-Sieg von Biotherm mit
Biotherm, Paul Meyer. Ja, genau.
Und sie war, glaube ich, bei jeder Etappe dabei. Und naja, und was die. Ja, und dann fragt man sich natürlich, hä? Was soll denn jetzt eine Ocean Race Frau auf so einem kleineren, auf so einem schnellen, rasenden America's Cupper? Und das ist ja die große Frage gewesen. Naja, und.
Miku, vielleicht kannst du mal kurz, wir kriegen ja immer neue Hörer dazu, die unsere alten Podcasts nicht gehört haben, obwohl sie es dann hoffentlich noch alles nachholen. Aber erzähl doch mal, wo kommt denn Amelie Grassi her? Die war jetzt noch kein, für einen Deutschen, der so diese Szene 4 von hier beobachtet, noch kein großer Name in dieser Hochseeszene. Aber in Frankreich wahrscheinlich schon, ne?
Na, sagen wir mal so, sie war nicht so jetzt die ganz Bekannte, so à la Violette d'Orange oder sonst irgendwie was. Amelie Grassi macht zwar einen ganz netten Job, so beispielsweise bei ihrer ganzen PR-Arbeit und so, aber sie ist da überhaupt nicht drauf ausgerichtet. Das ist so eine richtige Leistungsfrau, ne? Also die beim Mini Transat zum ersten Mal ganz gut vorne dabei war und als beste Frau auch, wenn ich mich richtig entsinne, ihre Mini Transat beendet hat. Und da ist sie eigentlich so in die Welt eingestiegen. Man muss aber dazu sagen, ihr Vater ist Ruth Dürum-Segler, mehrfacher. Ihre Mutter hat auch eine Mini-Transat gesegelt. Insofern, die Grassi-Familie ist sehr bekannt, zumindest in der Lorientaiser-Szene. Man hat schon sehr, sehr früh auf Amelie geguckt. Alle wollten irgendwie so ein bisschen. Am liebsten wäre schön gewesen, wenn sie schon früher angefangen hätte, aber es war Ballett, was sie zuerst interessiert hat. Und dann ist sie erst, ich glaube, als 12-Jährige oder 13-Jährige ist sie tatsächlich erst in Opti eingestiegen und hat das alles gleich richtig gewuppt. Also da sind irgendwo, also das hört sich jetzt blöd an, aber ich sag's trotzdem, da sind die Gene spielen da eine Rolle bei solchen Eltern. Und die ist einfach jetzt dann wirklich schön aufgestiegen. Die hat eine tolle Karriere hinter sich, hat nach dem Mini, ist sie gleich in die Class 40 oder ist sie Figaro gesegelt, Carsten, weißt du das?
Sie ist auch kurz Figaro gesegelt, unter anderem, das fand ich auch ganz interessant, dass sie einfach mal sagte, ich rufe mal Loïc Perron an, der hat gerade einen Platz, hat vielleicht
Ah ja, genau, Platz diese frei. Geschichte, ja, ne? Ja, ja.
Und da hat er gesagt, ja, komm doch mit. Und er ist ja auch kurz, als das mit dem Figaro 3, glaube ich, losging, hat er auch kurz gesegelt, da haben sie ganz nah Ikonen rausgeholt nochmal und da hat sie irgendwie ein Zweihand-Ding, ich glaube Sardinia Cup oder heißt das Sardinha, ja, und ist irgendwie mit ihm gesegelt, ja.
Ja, und dann war sie war stark, ne, auf La Boulangère, in der Class 40.
Genau.
Hat sehr gut gesegelt, ne, also war immer, also Spitzenfrau und und eigentlich, man muss dazu sagen, jetzt, sie hat ja vor kurzem noch, nach dem Ende der letzten Vendée Globe, hat sie einen schweren Rückschlag erlitten, weil eigentlich war sie gesetzt für die Nachfolge von Isabel Joschke. Ne? Stimmt, also bei MACSF war sie ganz vorne, sie war ganz vorne gelistet, also 100%. Ne? Das weiß ich also von Leuten, die in der Szene, nicht in der Szene, sondern auch in dem Team ganz gut informiert sind. Und letztendlich, also das war ein herber Rückschlag, dass sie, dass da MACSF gesagt hat, ey, das kriegt jetzt Oro. Und und dann stand sie so ein bisschen im Raum. Dann war natürlich, sie hat ganz toll performt zunächst mit dem Ocean Race Europe zusammen mit Biotherm mit Paul Meillard. Und das war ja, das haben wir ja auch oft drüber geschrieben, das war ein kleines Dreamteam. Ne? Mhm. Und dann jetzt ist sie zwei Etappen mit Lipinski bei der Globe 40 gesegelt, die sie dann auch. Ja, die haben sie auch.
Die eine hat sie jedenfalls gewonnen. Ich weiß ja beide. Ich glaube, sie spricht immer von einer in Sydney.
Brauchen wir ja auch nicht drüber reden, weil das ist ja eh gewinnen, nicht gewinnen. Da bei der
Gruppe
ist nochmal so eine andere Geschichte. Aber jedenfalls die, wie sagt man so schön, die stößt sich die Hörner ab und die ist wirklich, die nimmt jede Gelegenheit wahr, wenn sie weiterkommen kann. Also jetzt rein beruflich, muss man ja dazu sagen, weil sie bezeichnet sich selbst als Berufsseglerin. Und und jetzt kam dann neulich dieser Anruf, ne? Carsten, das kannst du
ja mal erzählen. Ja, das ist genau die Geschichte, die du erzählst, genau, das ist ja auch finde ich auch mega spannend, aber wir haben öfter natürlich auch schon erzählt von anderen, von D'Orange, und ich glaube auch gut, dass du die erwähnst, also tatsächlich hat Gracia da schon deutlich mehr zu bieten als Violette, aber das, darum geht es im Endeffekt auch gar nicht, was ich jetzt auch eben nochmal spannend finde, also kann das sein, also wie gesagt, weiter geht's auseinander eigentlich gar nicht. Diese beiden Welten halt, Vendée Globe und America's Cup, wo du 12-Minuten-Rennen segelst halt, ne? Und da hat sie sich tatsächlich auch gefragt. Also da kam plötzlich dieser Anruf. Also sie kam gerade gerade einen Monat zurück irgendwie aus Sydney oder aus Australien. Und dann kam der Anruf, willst du nicht beim America's Cup mitmachen? Und sie sagt, habt ihr euch verwählt? Nicht ganz so sehr, aber die hat damit gar nichts zu tun bisher. Und das finde ich ja dann spannend. Das natürlich sagt jetzt auch viel aus darüber, wie wird der nächste America's Cup stattfinden? Klar, hat damit zu tun, dass auch erstmalig eine Quote für eine Frau festgelegt wurde. Und bisher waren war überhaupt jemals mal eine Frau dabei? Also so automatisch habe ich jetzt gar nicht so, ich glaube, es gibt so eins, zwei, die mal mit reingeschnuppert haben in der ewigen Geschichte des America's Cups, aber eben jetzt sind die Grinder ja raus, die Fahrgrinder, vorher waren es Armgrinder, die sind es auch nicht mehr, jetzt wird alles per Elektronik gesteuert, per Knopfdruck. Naja, und dann haben sie eben gesagt, okay, ein Platz für Frauen nehmen wir dazu, vermutlich auch durch den Druck vom SailGP, die das ja vorgemacht haben, und das ist echt ein großer Erfolg, dass wirklich auf jedem Boot auf den ehemaligen Kappern sind das ja die F50 Katamarane, eine sogenannte Strategin da hinten auf dem Heck sitzt und wirklich wichtig ist für die Performance, also dann auch eine Art Taktiker, wenn also wirklich in der Kommunikationsschleife dabei ist mit dem Steuermann und auch sehr, sehr große Aufgaben zu leisten haben, allein schon um sich auf diesen Kursen da zurechtzufinden im Feld von ja teilweise 12 Booten, wo es alles ineinander kracht und auch möglichst nicht ineinander krachen sollte. So, und das haben sie jetzt quasi kopiert beim America's Cup, und da ist hinten jetzt ein Loch, also die haben ja so in diesen AC75 ja dann also tatsächlich, man muss nachher sehen, wie es wirklich aussieht, die Cockpits, aber meistens sind das so wirklich Löcher, wo die fast drin, komplett drin verschwinden. Und das ist eben einer jeweils als Muss für eine Frau vorgesehen, und sie haben jetzt gesagt, ja, wie sind denn Offshore-Seglerinnen? Ja, und dann, das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über ihre dass sie eben auch bei den Ölteams mitgesegelt ist. Und dann sagte eben der Coach oder ich auch der neue Sportdirektor, Philipp Presti, ist noch ein alter Kumpel von mir, früher aus der Laserzeit, weiß ich, der war auch Findigi Weltmeister ist und Starboot auch Weltmeister, glaube ich, aber ist seit vielen Jahren eigentlich der Übercoach tatsächlich bei Luna Rossa gewesen, bei den Italienern, und ist jetzt seit ewigen Zeiten, ich glaube seit 2007, da war bei Areva noch bei den Franzosen auch dabei, ist jetzt Coach und Sportdirektor eben nicht nur bei dem SailGP-Team, sondern eben auch beim französischen America's Cup-Team, und der ist da federführend und hat eben sie mit angerufen und hat gesagt, ja, du bist doch auch auf diesen Ölteams schon über 50 Knoten gesegelt, und dieser neue Job, der hat sehr viel eben mit Datenanalyse zu tun, aber auch mit Teamwork, und das sagt sie auch selbst über sich, sie könne sehr gut vermutlich, sagt man ungern über sich selbst, mit in Teams funktionieren, also als ob sie hätte so eine menschliche Art, offenbar, sagt sie. Und ich glaube, das scheint da so ein bisschen durch zu schimmern, aber eben auch einfach diese analytische Art. Du musst einfach, wir haben oft drüber gesprochen beim SailGP über Datenanalysten. Das ist ja nicht mehr, du guckst jetzt, wo kommt der Wind, sondern du guckst auf deine Zahlen und musst analytisch vorgehen und eben kommunizieren. In der Kommunikation ist es total wichtig, klar zu kommen. Da scheint die sehr gut performt zu haben. Und zwar so, dass sie, die haben ja auch so ein Trial-Programm gehabt mit mehreren Frauen, wo sie dann, das war irgendwie montags beendet und am Dienstag wurde das gesamte Team vorgestellt und da war sie plötzlich mit dabei. 9 andere sind noch in der Runde. Also eine zweite wird noch dazukommen, mit der sie arbeiten soll. Das ist eher so aus dem Nachwuchsprogramm vermutlich. Aber das ist schon faszinierend, finde ich dann wieder tatsächlich, wie diese Welten, obwohl sie so weit auseinander sind, ja doch dann auch wieder nah zusammen sind und ja, sind wir alle gespannt.
Ja, und toll, ich finde es immer wieder toll, dass, weißt du, so Clarisse Grimmer, die ist nicht mehr da und so, aber dass Frauen immer nachkommen und viel mehr Frauen immer irgendwie gefühlt dabei sind. Und das macht, tut der Sache schon ziemlich gut.
Auf allen Ebenen, ne? Also das
auf allen Ebenen, ja. So sagen, genau. Ich finde es auch so diese Stories, die es natürlich liefert. So, ich habe ja darüber geschrieben, das ploppte bei mir irgendwann auf. Also mit dieser Übernahme von Violette Orange, die ja von Samantha Davis, die wie heißt der Michael? Miku weiß immer das Französisch. Initiative Cœur.
Initiative Cœur, genau.
Nicht schlecht.
Ja, mein Französisch wird immer besser.
Ja.
Dass Samantha Davis viel größer ist und dann muss dieses Boot umgebaut werden. Und da stellt man sich gar nicht vor, dass allein so eine diese Grinder-Säule, diese Kurbelsäule, die da haben.
Stimmt.
Da denkst du ja, gut, da stellst du einen Tritt hin und gut. Nee, die haben das wirklich so mit. Da fand ich auch schon wieder so, dass Leute so despektierlich darüber gelacht haben mit Pilates-Trainerin. Ja, das macht total Sinn, weil die hat sich das angeguckt, wie die sich, weil es ist so wichtig, dass die so ihre Physis behalten auf diesen langen Rennen. Und das kann halt so, wenn du da so gebückt stehst und immer da wie so ein Wilder rumkurbelst, das kann halt richtig Probleme gesundheitlich geben. Und dann haben die diese ganze Säule ausgebaut und das ist auch ein richtiger Akt und so zerlegt. Aber solche Geschichten, ich finde es einfach toll. Es gibt auch, sieht man, wenn man das so, das ist so ein Screenshot aus dem Video, wo diese Pilates-Trainer, die so anguckt, während Violette so kurbelt, finde ich schon, schon echt krass.
Die
krass
analysiert gut. das und checkt dann, ob sie das
genau,
richtig
macht. Nee, nicht, ob sie das richtig macht, sondern in welcher Höhe das eigentlich sein muss, das Ding. Ah, dann haben die diese ganze Säule abgebaut, was ein tierischer Aufwand ist. Das Ding ist und gekürzt, was auch ein tierischer Aufwand ist. Das sind Wellen, Zahnräder, Getriebe, die da laufen. Da sind ja auch Lasten drauf auf so einem Ding. Und das sind ja auch Gänge. Und also das ist schon ein recht kompliziertes Konstruktion, so eine Säule, und das wurde dann komplett auf ihre Größe angepasst, sodass das ergonomisch läuft und so. Finde ich echt krass. Und ich glaube, solche Geschichten kommen auch dann zutage oder dass man das erfährt, weil halt Frauen da irgendwie anders oder besser oder über solche Sachen halt auch kommunizieren. Das fand ich irgendwie ganz cool. Finde es cool, dass so viele dabei sind.
Ja, wobei auf der anderen Seite. Ich finde es auch so, aber man muss auch immer mal wieder sagen, ich glaube, auf olympischer Ebene, da gibt es 50-50. Ne? Also da sind wir schon sehr, sehr weit. Wirklich die Hälfte aller Spitzen-Top-Segler sind Frauen. Also wir müssen nicht immer so tun, als ob die das nicht können oder ob man da ganz weit von entfernt ist.
Macht aber, ja keiner.
Aber das machen ja viele Kommentatoren, die sagen, wir brauchen extra welche, was fürs Frauensegeln, nochmal Geschichten. Aber auf der Ebene, auf der Spitze eben ist es soweit. Andererseits, genau eben für so America's Cup, CLGP, gab es das, da muss dann doch eben diese Quote her, auch beim Ocean Race, und das, viele haben da auch drüber gesagt, wir wollen nur die Besten. Nein, das in dem Fall ist es gut, um eben überhaupt diese Grenze dann zu überschreiten, weil da kann man auch auf Augenhöhe auch miteinander segeln halten oder gegeneinander auch. Ja.
Wäre mal schön, wenn so ein wichtiges Rennen mal von einer Frau gewonnen wird. Also so Vendée, das wäre auch toll, ne? Aber dazu müssen wir natürlich die Kampagnen haben.
Guck mal,
dazu müssen
Frau
wir Neuschäfer. Wir müssen in die Schweiz gucken.
Dazu
müssen wir in die Schweiz gucken. Das wichtigste Rennen hier.
Ja, ich meinte jetzt Vendée, also gerade da, weil wir gerade
drüber sprachen. Ja, stimmt. Aber Michael ja recht. Klar, wenn jetzt Frau
Justine Metro,
ja.
Wenn der, die, könnte man zutrauen. Die hat zum ersten Mal jetzt auch wirklich ein Boot auf Top-Niveau, Neubau. Ja. Also hatte zwar Sam Davis auch, die hat mich tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. weil da ist nicht so viel bei rausgekommen. Die hatte die Chance, aber andererseits, Vonnie Globe, wenn es mal geht, da kommen wir ab öfter schon drüber gesprochen, Elle MacArthur, ne? Ich meine, es gab es schon. Die hat ein neues bekommen und die ist Zweiter bei der Wahl, hat auch Rekorde gebrochen. Also das ist immer eine Frage der Möglichkeiten auch, aber du hat sich natürlich die Zeit weitergedreht und Michael hat ja völlig recht. Also wenn Metro jetzt, da bin ich sehr drauf gespannt, freue ich mich drauf.
Ja, ich auch.
Mal gucken, was sie auf einem, ja, auf Augenhöhe mit dem Neubau auch abliefert. Ja.
Und Klapcic ist ja auch das Boot, das ist ja hübsch geworden jetzt. 11th Hour Ex Malizia. Sieht schon cool aus, finde ich. Coole. Und was, du hast auch darüber geschrieben, was ist, da ist ja auch umgebaut worden. Was ist, die ist optimiert worden, der Kahn.
Ja, das ist ja ganz, deshalb natürlich ganz witzig, weil das natürlich Boris altes Boot ist und das ist ja zuletzt auch richtig schnell gefahren worden von Klapschitz und Will Harris, ja, das war ja eine sensationelle Transat, ist natürlich, wird dann auch schnell gesagt, beim Ocean Race Europe, weil wenn Boris dabei war, dann waren sie nicht so schnell, das ist natürlich auch Quatsch.
Es wird immer sehr viel, sehr schnell erzählt.
Ja, und es ist halt einfach eine andere Geschichte, weil Ocean Race Europe war halt Mittelmeer, Flaute und da sind sie halt genau Downwind, konnten sie Gas geben. Ist schon eine andere Geschichte, dafür war das Boot gebaut. Aber wir versuchen natürlich, dieses Boot jetzt auch nochmal für sie anzupassen. Genau das, was du gerade sagst, sie soll ja dieses Jahr auch erstmalig im Einlandbetrieb und am Ende des Jahres den großen Höhepunkt Ruti Rum segeln. Und dann muss das Boot angepasst werden. Und die versuchen dann natürlich, ist jetzt 11th Hour, dürfte Geld haben, aber offenbar nicht so viel, dass sie einen Neubau ihr geben, sondern müssen eben jetzt das Boot der alten Generation da alles rauspressen, was geht. Und dafür, fand ich jetzt eher bootsbautechnisch ganz interessant, dass sie erzählten, früher wurde mehr auf dem Heck gesegelt, also das ist wirklich das Gewicht weiter nach hinten, um vorne nicht so in die Wellen zu knallen. Inzwischen weiß man viel mehr darüber, wie die Foils funktionieren und jetzt macht man wieder das Gewicht generell weiter nach vorne und das versuchten sie auch beim jetzt neu 11th Hour Ex Malizia und da kann man wohl dann noch erstens Gewicht rausholen bei den ganzen Umbauten und eben Performance rauspressen. Ja, das ist ja, glaube ich, das, was Boris ja auch schon gemacht hat mit Malizia, versucht alles da rauszuholen, was geht. Jetzt vielleicht kriegt man da noch ein Stück irgendwie raus. Also ja, finde ich spannend.
Es wird interessant zu sein, weil die ist doch im Rennstall, der Rennstall von, also Team Malizia betreut das Schiff, ne, richtig?
Ja. Habe
ich das richtig verstanden?
Genau.
Ich meine, das wird interessant zu sehen, wenn die jetzt gegeneinander segeln. Das kann auch heikel werden, also wenn die mal bei großen Regatten vor Boris liegt, dann
das stimmt.
Kannst du auch mal den Rat geben, du sie vielleicht betreut er die nicht so gut. Ich bin mal gespannt. Also wird auf jeden Fall wird, also es sind ja so tolle Geschichten, die dann entstehen. Also dass die dann gegeneinander segeln. Boris gegen sein altes Boot mit einer Klapcic, die auch bewiesen hat, dass sie es kann. Also das wird auch, man freut sich auf wenn die wieder über die Startlinie fahren, ne? Bei irgendwelchen
Rennen. Definitiv. Ne? Wobei, wie gesagt, das ist ja die nächste Generation und die anderen, die Neubauten werden schon schneller erwartet. Also wenn die nicht schneller sind, dann machen die ja groß was falsch. Aber natürlich, gerade am Anfang muss man so ein Schiff auch erstmal einfahren oder eigentlich nicht mehr so doll wie früher, aber Boris wird ungern wahrscheinlich hinter seinem alten Boot sein, das ist schwer zu verkaufen, aber ich erwarte das jetzt auch nicht, müssen wir mal sehen, wie sich das entwickelt.
Komm, wir machen noch kurz, ich habe ihn vorhin angeteased, den Huhnsegler, jetzt endlich der Huhnsegler. Ja. Der kommt bald an in Brest.
Samstagmittag soll er in Brest ankommen, wenn er jetzt dieses Tief gut wuppt, woran eigentlich keiner zweifelt, was da jetzt so langsam auf ihn zukommt. Ich glaube, er ist noch 1200 Seemeilen, was ja ein Klacks ist, vom Ziel entfernt. Und er hat es dann geschafft. Also sind wir mal positiv, er packt es. Was wirklich beeindruckend ist, er ist der Erste, der auf einem Meerrumpfer gegen den Wind, gegen die vorherrschenden Windrichtungen und gegen die vorherrschenden Strömungen unserer Weltmeere um den Globus gesegelt ist. Und das ist schon mal eine super Leistung. Er selbst ist auch tatsächlich so drauf, dass er jetzt in letzter Zeit eigentlich ganz wenig nur noch davon redet, dass er eigentlich einen Rekord zu schlagen hat, weil das ja, haben wir ja von Anfang an drüber gesprochen, haben wir ja gesagt, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Jean-Luc van den Heede ist vor 10 Jahren oder so, oder vor 15 Jahren auf einem Einrumpfer, auf einem Stahleinrumpfer, ne? Oder? Oder auf einem Aluminium-Einrumpfer.
Ja, was
also verkehrt rum um die Welt gesegelt und hat dann damals einen Rekord aufgestellt, der wirklich ein echter Rekord war, weil 4 andere vor ihm, unter anderem auch Herr Erdmann, eben gegen die Windrichtung um die Welt gesegelt sind. Und das, da kann man bei Jean-Luc van den Heede kann man wirklich von einem Rekord noch reden, den er damals eingestellt hat, beziehungsweise dann gebrochen hat und aufgestellt hat. Aber letztendlich, das, was jetzt hier Guirec Soudé gerissen hat, in Anführungszeichen, ist als solches eine tolle Performance. Aber wer sagt, er hätte einen Rekord gebrochen, das ist Quatsch. Weil das ist genauso wie Ferrari gegen VW Käfer, möchte ich erstmal so richtig übertrieben sagen.
Es haben insgesamt bislang erst 6 Menschen solo, nonstop diese Tour gemacht, verkehrt um die Welt. Mhm. 6. Er ist der Erste auf so einem Meerrumpfer und da siehst du, was das allein für eine Leistung ist. Also die Zeit spielt da gar keine Rolle, das überhaupt zu schaffen. Weil, wisst ihr, die Vendée macht immer diesen, das war jetzt gerade als Boris, das wird ja immer so, das sind ja immer das richtige Talkshows. Boris war irgendwie bei 8:45 vor ein paar Wochen, hatten wir auch darüber berichtet hier. Er wurde dann eingeleitet von Judith Rakers mit, wir haben jetzt noch recherchiert, es waren so und so viele Menschen auf dem Mond, so und so viele Menschen am All und wie viele haben die Vendée erst geschafft? Weißt du, das, womit die Vendée immer irgendwie, das ist ja so deren große Werbekampagne, ne, so wie viele waren im All, wie viele waren und wie viele waren auf Mount Everest? Da muss man sagen, da ist, also ich glaube 100 Skipper haben die Vendée beendet, 6, die das erst gemacht haben, da siehst du mal, was das für eine Leistung ist. Ne?
Definitiv. Ja, wobei, also er war ja zwischendurch einmal, da dachte ich, dann haben wir ja auch drüber berichtet, da ist er doch da, Osterinseln und so, Unko hat dann hier hat ja echt schöne Filmchen gemacht und dann, okay. Der musste dann auch, ist ja dramatisch da beim Kap Horn ja auch wirklich nach Norden gepfegt worden, musste gucken, dass er nicht wieder da auf Liga Wall, sag ich mal, so sah das fast aus, auf dem Tracker da angespült wird in Südamerika. Aber dann ist er ja da wirklich nah an, aber das hat natürlich auch damit zu tun, weil er eben unten weiter südlich ja volle Pulle gegen den Wind segelt und lag aber tatsächlich, das fand ich ganz erstaunlich, man sieht das ja so, den Tracker immer nur so auf so einer Platte und siehst diese die Weltkarte ja nun anders als sie, nicht als Kugel und dann lag er plötzlich hinter dem Rekord, ne? Ich glaube zur Hälfte und dann, hä? Weil er natürlich viel, viel, viel größeren Umweg gefahren ist als Van den Heede, aber dann ist er ja abgebogen dann runter und ums Kap der guten Hoffnung und ja, seitdem ist das nicht mehr. Guck mal, das war 4.000 Meilen vor, glaube ich, oder? Oder 5.000?
Er hat jetzt 16.000 Seemeilen mehr gesegelt als die Idealroute. Als die Idealroute.
18.000 Seemeilen. Ja. Wahnsinn.
Das muss, oder 15.000 Seemeilen. Ja. Aber das muss man sich mal reinpfeifen. Als die Idealroute. Ne? Und ich meine, er liegt jetzt über 4.000 Seemeilen. 4.800 93 Seemeilen liegt er jetzt vor Jean-Luc van den Heede. Also wir brauchen wirklich nicht mehr davon zu sprechen, dass er einen Rekord gebrochen hat. Er hat einen neuen aufgestellt. Für Multirumpfer wird er aufstellen und das ist toll. Und das ist super. Das ist einfach klasse.
Ja, und ich finde auch übrigens, das habe ich total gedacht, ich finde, das passt so irgendwie in meinem Kopf besser zu dem, als eine Vendée zu segeln. Obwohl er da auch wieder mit seinem Tauchgang irgendwie vor Cap Horn lustige Sachen gemacht hat, aber so, das ist so der Guirec Soudé, den man so als dieser damals Huhnsegler mit Monique ins Eis und sowas kennt, um die Welt segeln und so. Das passt gut. Ich finde das, ich weiß nicht, habt ihr das auch so, dass der ist mehr sowas, so der Abenteurer, als so der Regatta-Segler, der so eine Vendée mitmacht. Ne?
Wobei ich muss sagen, damals, ich habe auch die Geschichten, Michael hatte die ersten Geschichten gerade mit Monique und so geschrieben, das war eine tolle Geschichte für sich. Und als er dann sagte, ich will jetzt Vendée Globe segeln, habe ich, hä? Und dann dachte ich, okay, der ist jetzt so ein Abenteurer da hinterhersee mit einer alten Möhre oder so. Aber der war ja richtig gut. Also der hat nicht also lange gebraucht. Ja, und dann eben aber auch mit, muss auch einen gewissen Ehrgeiz haben, weil das ist ja eine andere Geschichte, ob du alleine jetzt da irgendwo über die Weltmeere oder im Eis rumsegelst, als jetzt auch einen Wettkampf dann wirklich angehst. Und den hat er angenommen und war dann eben auch mit dem alten Boot, aber auf Augenhöhe. Und das fand ich höchsten Respekt, als jetzt zu sagen, okay, ich segel jetzt noch, komm, ist scheißegal, wo ich ankomme.
Ist schon krass.
Und jetzt ist es ja eine andere Herausforderung, ist ja der Kampf gegen sich selbst. Ich habe jetzt auch ein Foto gesehen, wo er dann in der Baumnock da im Großbaum sitzt, da irgendwas rumfummelt, er macht es ja auch ganz gut und setzt sich da ganz gut in Szene, er hat schon Gefühl dafür, was man gucken will, weil es ist ja einfach schwer auch zu vermitteln, was jetzt eigentlich die große Fähigkeit ist, dafür bräuchte. Er hat ja am Anfang mehr auch mal, wo man eine Drohne hat steigen lassen, wo man ein bisschen was sehen konnte, aber das ist ja die große Herausforderung, ne, und was ist das schon ein rundes Projekt? Deshalb drücke ich ihm die Daumen, weil, wie gesagt, da kommt jetzt noch mal eine Menge Holz an, bevor er dann da am Samstag auch ankommen soll. Da muss er noch gegen fieses Wetter ewig kämpfen. Und so eine Kiste, wir hatten gerade auch wieder so ein Fahrtenkatamaran, der umgekippt ist.
Die können umkippen, ja.
Nur die Hals können umkippen.
Ich finde den, auch wenn ich kein Französisch spreche, ich finde den so mega sympathisch, auch so von seinem Auftreten, was er so macht. Ja. Also ich finde den, ich mag den total. Michael, und der ist doch losgesegelt mit seinem Boot, mit dem Huhn. Da hatte der null Segelerfahrung. Ist das richtig? Stimmt das? Erinnere ich das richtig? Oder
er hat das Boot selbst gebaut.
Ohne
Segelerfahrung, also keine großartige Segelerfahrung. Er hatte ja ein Hobbycat. Er hat ja ein Hobbycat im Garten stehen gehabt. Das war ja auch sein Argument, warum er keinerlei Problem sieht, vom Imoca auf ein Ultim umzusteigen. Weil er hat ja schließlich ein Hobbycat mal irgendwann gesegelt. vor 20, 25 Jahren. Das war sein Argument. Ne? Ich meine, der ist witzig drauf, um darauf zuzukommen, was du sagst, Stefan. Der ist cool drauf. Das ist ein Geschichtenerzähler. Das ist ein Abenteurer großartig. In dieser Rekordwelt jetzt. Ne? Und so sieht er sich aus. Ich bin auch. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Weil was kann es jetzt noch geben? Was kann es für ihn geben?
Hat er nicht sogar irgendwo gesagt, er hört jetzt auf? Oder habe ich das irgendwie?
Ja, ganz aufhören wieder nicht. Aber er will jetzt erstmal Ruhe haben. Naja. Er hat diesen Peak für sich jetzt erreicht. Mhm. Er will jetzt erstmal Ruhe haben, bis sie um seine Kids kümmern. Und
genau.
Das ist jetzt auch mal, glaube ich.
Wann hat er die denn noch gemacht eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Aber guck mal, er ist über den Atlantik
oder sind sie sind geschlüpft,
er ist um die Welt gesegelt vorher schon mal. Und,
jetzt gerudert ja noch.
Er ist jetzt zweimal über den Atlantik, nicht nur einmal.
Völlig.
Also der Typ ist schon schräg auf der einen Seite, aber im positiven Sinne schräg. Ja. Ich mag den auch.
Wir drücken ihn auf.
Wollen wir mit so einem tollen Typen heute aufhören?
Ja. Das fände ich auch cool, ja. Muss ich nicht sagen.
Hat er verdient, ne? Der Hund.
Der
Mann macht mir, ich glaube, der ist 2013 oder so ist er losgefahren, ne, mit seinem Boot damals mit dem Huhn. So um den Dreh, das muss so 12, 13 Jahre, da muss man sich überlegen, der ist erst so kurz dabei. Und der kann das. Und der macht mir seitdem so viel Freude, immer wieder. Also ist echt fantastisch. Das
tolle Schade System. Nur, dass das mit dem Huhn nicht mehr so geklappt hat, ne? Also das wäre jetzt schon cool, wenn er da noch eins dabei hätte.
Wie jetzt auf dem Ultim.
Ja.
Da wird der Rekord nicht zählen.
Ja,
dann haben wir zwei Hand.
Ist ja nicht mehr eine Hand.
Ja,
so ist recht. Eine Hand und vier Kralle.
Ich hatte mich schon gewundert. Ja, ist so recht.
Ja, vier Kralle? Wieso hat denn Huhn vier Beine? Egal.
Vier Krallen.
Vier Krallen. Ja, gut. Zwei Menschen
nicht. Oder drei. Zwei. Ich weiß gar nicht.
Wir hätten vor einer Minute Schluss machen sollen, Leute.
Ja.
Tschüss. Schönen Abend euch. Tschüss.
Ciao. Mach's gut, bis bald.
Ciao. Segelreporter Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Bohn. Präsentiert von unserem Podcast-Partner Orca Navigation.